NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages vom Mittwoch mit diesen Schwerpunkten. Generaldebatte zum Haushalt 2010. Merkel verteidigt Rekordschulden. Rückschlag für Obama. Die Folgen der Wahlniederlage in Massachusetts für den amerikanischen Präsidenten sind auch das Thema unseres Kommentars heute Abend. Haiti-Hilfe. Berlin stockt die Gelder für die Krisenregion auf, während ein neues schweres Beben die Insel erschütterte. Wir berichten außerdem über die Kürzungen bei den Subventionen für die Solarindustrie, über das schwere Zugunglück bei Braunschweig, die Konsequenzen aus dem erneuten Gefängnisausbruch in Münster und natürlich vom Sport. Der neue Trainer bei Hannover 96 und die Handball-Europameisterschaft sind unsere Themen am Ende der Sendung. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Im Bundestag wurde heute heftig gestritten, natürlich ums Geld. Die Kanzlerin verteidigte vor dem Parlament die Rekordverschuldung, die der Haushaltsentwurf für 2010 vorsieht. Und sie blieb dabei, dass trotzdem eine Steuersenkung machbar sei. Die Opposition sprach dagegen von schwarz-gelbem Phantasialand.
Die Bundeskanzlerin stimmte die Öffentlichkeit schon mal vorsorglich darauf ein, dass die Wirtschaftskrise so schnell nicht abgearbeitet sein wird.
Dieser Wirtschaftseinbruch wird uns über weite Teile dieser Legislaturperiode beschäftigen. Und wenn wir es geschafft haben, so sagen jedenfalls die Prognosen, dass wir 2013 wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben, dann haben wir gute Arbeit gemacht.
Und diese gute Arbeit werde im Wesentlichen darin bestehen, mit neuem Denken und dem Besinnen auf alte industrielle Stärken klug aus dem Tal herauszukommen. Dazu bedürfe es allerdings eines grundsätzlichen Wandels der Politik in Deutschland.
Christlich-liberale Koalition will das Verhältnis von Bürger und Staat erneuern. Durch Stärkung der Eigenverantwortung und damit Sicherung der Handlungsfähigkeit des Staates und dadurch Erhaltung der Solidarität in der Gesellschaft.
Zu diesem Konzept gehörten auch Steuersenkungen, wie in den Wahlprogrammen von Union und FDP angekündigt, ohne dass Merkel jedoch bei diesem Thema konkret wurde. Überhaupt alles, was Geld kosten oder einsparen soll, werde erst nach der Steuerschätzung im Mai besprochen. Eine Strategie, die sich Gregor Gysi von der Linksopposition nicht gefallen lassen will.
Sagen Sie jetzt, was Sie vorhaben, damit wir uns auch anhand der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen damit auseinandersetzen können.
Merkel nutzte im Übrigen die Generaldebatte, um sich von den Vorschlägen ihres Parteifreundes Ministerpräsident Koch in Hessen zu distanzieren, der eine Verschärfung der Hartz-IV-Regeln bei der Arbeitsaufnahme gefordert hatte.
Und ich sage ganz deutlich, ich glaube, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, was die Notwendigkeit der Arbeitsaufnahme anbelangt, ausreichend sind.
Als ganz und gar nicht ausreichend empfand die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Renate Künast, das, was die Kanzlerin heute Morgen sozusagen zur Lage der Nation vorzutragen hatte.
Frau Merkel, Sie haben uns viel von neuem Denken erzählt. Ich hatte das Gefühl, für Ihre Arten von Reden könnte man das Redepult demnächst für Sie oben in die Kuppel, in die Wolken hängen.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier warf gleich zu Beginn seines Beitrags der Regierung politisches Totalversagen vor.
Diese Regierung, die steht mit beiden Füßen in den Wolken, faselt von bürgerlicher Mehrheit wie von einer messianischen Erlösung, von einer geistig-politischen Wende, als ob bis jetzt der Antichrist dieses Land im Würgegriff gehalten hat. So kann man inszenieren, sich präsentieren. Regieren kann man so nicht, meine Damen und Herren.
Starke Worte bei der Haushaltsgeneraldebatte im Bundestag, über die Dietmar Riemer berichtete aus Berlin. Es war eine Niederlage, die sich schon länger abgezeichnet hatte. Die Wähler im eigentlich urdemokratischen Bundesstaat Massachusetts haben bei der Senatswahl die demokratische Kandidatin Coakley abgestraft, wohl aber auch Barack Obama gemeint. Jedenfalls hat der Verlust des Senatorenpostens in der Provinz schwere Folgen für die Bundespolitik, wie Ralf Siener aus Washington berichtet.
Dramatischer hätte der Rückschlag für Obama nicht sein können, schreibt die Washington Post. Und selbst Amerikas berühmter Talkshow-Moderator Larry King ist ratlos.
Obama remains extraordinarily popular in Massachusetts.
Obama sei nach wie vor in Massachusetts populär. Dennoch habe seine Kandidatin Martha Coakley den Senatssitz des legendären Obama-Mentors Ted Kennedy verspielt und damit die Senatsmehrheit der Demokraten und die Aussicht auf eine umfassende Gesundheitsreform.
How do you explain that?
Wie erklärt ihr euch das, fragt irritiert CNN-Star Larry King.
All politics is local.
Politik wird eben vor Ort gemacht, erwidert die Obama-Anhängerin und Demokratin Catherine Kennedy. Es reiche auch in der liberalen Hochburg Massachusetts nicht aus, sich auf dem Nachruhm des verstorbenen Senators Ted Kennedy auszuruhen. Man müsse auch als Demokratin in Massachusetts um Stimmen kämpfen, sagt die Obama-Vertraute Catherine Kennedy.
The sad thing is, we didn't see Martha Coakley doing that.
Traurigerweise habe die zu Beginn hochfavorisierte demokratische Kandidatin Martha Coakley in diesem Punkt kläglich versagt. Bereits ein Jahr nach Obamas Amtsantritt sind seine Popularitätswerte im Keller. Von 70 auf magere 51% ist die Zustimmungsrate zur Politik des US-Präsidenten gesunken.
The lack of transparency and the arrogance.
Der Mangel an Transparenz und die Arroganz, mit der Obamas Demokraten im US-Kongress die umstrittene Gesundheitsreform durchzupeitschen versuchten, seien zwei entscheidende Gründe für das Demokratendesaster in Massachusetts, meint der prominente Republikaner Andy Card. Und selbst eingefleischte Demokraten meinen,
that's enough. Let's stop the giveaways and get jobs going.
Es reicht, hört endlich auf, Geld zu verschleudern und schafft lieber Arbeitsplätze, sagte gegenüber der New York Times eine Parteifreundin Obamas, die jetzt zum ersten Mal mit Scott Brown einen Republikaner wählte.
I really cannot see healthcare reform passing anymore in the United States Congress.
Ich sehe wirklich nicht, dass Obamas Gesundheitsreform den US-Kongress passieren wird, meint Ari Fleischer, der ehemalige Sprecher von Ex-Präsident George W. Bush. Tatsache ist, im Senat haben die Demokraten ihre absolute Mehrheit verloren.
I think there's going to be a real grassroots rebellion in the House of Representatives.
Und im Repräsentantenhaus werde es zu einem Aufstand kommen, wenn die Demokraten mit Verfahrenstricks versuchten, die Gesundheitsreform doch noch zu verabschieden, prophezeit der Bush-vertraute Fleischer.
Then they're going to get badly hurt.
In der Tat, wenn Obamas Leute jetzt mit Tricks arbeiten, dann werden sie abgestraft, meint auch der renommierte Politikwissenschaftler David Görgen. Wenn sie aber in Sachen Gesundheitsreform völlig untätig blieben, dann würden Obamas Demokraten ihre Basis verlieren.
But if they go home without passing major healthcare legislation, they're going to lose their base.
So oder so, Obama kann zurzeit nur verlieren, lautet der Tenor der US-Medien.
Die Wahlniederlage der Demokraten in Massachusetts ist auch eine Niederlage für Barack Obama. Ein Jahr nach Amtsantritt werde der amerikanische Superstar Stück für Stück auf Normalmaß zurückgestutzt, meint Rüdiger Paulert in seinem Kommentar.
Barack Obama sei verärgert und enttäuscht über die Niederlage seiner Kandidatin in Massachusetts. So verbreiten es seine Mitarbeiter. Dabei zeigt diese Niederlage auch, dass sein politischer Instinkt ihn im Stich gelassen hat. Und dies nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen. In Massachusetts griff er viel zu spät in den Wahlkampf ein und zwischen Weihnachten und Neujahr musste er bekennen, dass es schwere Pannen im amerikanischen Sicherheitssystem gegeben hat. Pannen, die fast zum Anschlag auf ein Passagierflugzeug geführt haben. Bereits sein Vorgänger habe die Sicherheitsvorkehrungen getroffen, entschuldigte sich Obama, um dann schließlich doch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Da war er also fast ein Jahr im Amt und hatte sich im Zeitalter des Terrorismus noch nicht erkennbar um das Thema innere Sicherheit gekümmert. Viele Amerikaner schüttelten darüber den Kopf. Und jüngst versuchte er mit einer Sondersteuer für Banken, deren unseriöses Geschäftsgebaren zu rächen. Obama nennt dies Steuergelder zurückholen. Sein Zorn über die Banken ist sicher berechtigt, doch die Methode wirkungslos. Die Banken werden die Steuer, sollte sie denn je kommen, einfach an die Kunden weiterreichen. Will Obama hier wirklich etwas verändern, dann muss er mit kühlem Kopf ganz andere Geschütze auffahren. Doch nicht nur Obama verließ sein politischer Instinkt. Seine Demokraten, besonders ihr linker Flügel im Repräsentantenhaus, aber auch selbst herrliche Senatoren haben ihr Land aus dem Blick verloren und vor allen Dingen die Zeit. Besessen vom Gefühl der Macht und der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses haben sie über Details unendlich gestritten. Und selbst als sie Anfang November entschieden, die Reform allein ohne die Republikaner durchsetzen zu wollen, kamen sie nicht zu Potte. Bis zum Heiligabend wurde verhandelt, gekungelt und gelockt. Nun stehen die Demokraten vor dem Scherbenhaufen, denn so wie bisher geplant, ist die Gesundheitsreform durch den Wahlsieg des Republikaners Scott Brown vom Tisch. Und alle anderen wichtigen Gesetze werden zukünftig auch die Handschrift der Republikaner tragen müssen oder gar nicht erst kommen. Zudem winken den Republikanern weitere Mandate bei der Parlamentswahl im November. Schnell könnte Obama dann zur Lame Duck, zur lahmen Ente werden, dessen Initiativen im Parlament stecken bleiben. Zu seiner gegenwärtigen Frustration könnte sich dann noch ein weiteres Gefühl mischen. Das Gefühl, kaum noch etwas innenpolitisch gestalten zu können. Warum sollten sie ihn dann noch wählen, könnten sich viele Amerikaner in knapp 3 Jahren fragen. Und die so oft als historisch bezeichnete Wahl Obamas mit seiner Abwahl nach nur einer Amtsperiode zu einem Ausrutscher in der amerikanischen Geschichte werden lassen.
Rüdiger Paulert kommentierte im Echo des Tages von WDR5 und NDR Info. 6,1 auf der Richterskala. Ein massives Nachbeben hat heute Haiti erschüttert, nur 8 Tage nach dem Jahrhundertbeben, das womöglich 200.000 Menschenleben forderte. Wieder rannten die Menschen in Port-au-Prince in Panik auf die Straßen und wieder wächst die Angst vor neuen Erschütterungen. Mittlerweile kommt so etwas wie Ordnung in die weltweiten Hilfsbemühungen für Haiti, aber es gibt noch immer große logistische Schwierigkeiten, wie Rupert Waldmüller über die Arbeit der deutschen Hilfsorganisation Humedica berichtet.
Ich habe gerade die Information von unserem Team bekommen, die kommen nicht über die Grenze rüber, die hängen fest.
Etwas niedergeschlagen sitzt Koordinator Dieter Schmidt am Schreibtisch im Klassenzimmer der amerikanischen Schule, wo die Hilfsorganisation Humedica ihr Basislager aufgeschlagen hat. Das medizinische Verstärkungsteam kommt nicht über die Grenze nach Haiti. Wegen der Ausgangssperre ab 18 Uhr in Port-au-Prince ist die Grenze ab dem frühen Nachmittag dicht. Auch für Hilfskonvois.
Sie dürfen einfach nicht mehr rüber, müssen sich jetzt irgendwo dort noch vor Ort eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, beziehungsweise im Bus schlafen oder wie auch immer. Und werden dann morgen früh hoffentlich mit dem ersten Konvoi um 6.30 Uhr dann hier rüberkommen.
Den ganzen Nachmittag hat Dieter Schmidt auf das neue 16-köpfige medizinische Team gewartet, das eigentlich schon tags darauf zum einen das bestehende Ärzteteam entlasten und zum anderen an anderem Ort Verletzte versorgen sollte. Das Team, das jetzt schon in Port-au-Prince ist, nimmt's gelassen.
Ich hätte rein kameradschaftlich mich gefreut, Sie heute zu sehen, aber Sicherheit geht vor und mir ist lieber, das Team ist sicher morgen früh hier, als noch irgendwas passiert.
Weil jetzt mehrere Tage nach der Katastrophe die internationalen Hilfstransporte ins Rollen kommen, wird es eng in der Luft und auf der Straße. Die Konvois behindern sich zum Teil gegenseitig.
Es war wohl schon am Flughafen ziemlich chaotisch, weil einfach verschiedenste Maschinen einfach dann umgeleitet werden und jetzt dort irgendwo landen. Verschiedene Organisationen, Hilfsgüter und so weiter auch antragen. Da ging es schon los und dann ging es weiter im Prinzip auch im Verkehr. Gerade vor der Grenze scheint es wohl ziemlich dicht gewesen zu sein. Nicht umsonst waren sie 12 Stunden am Weg, die Ärmsten.
Dieser Hilfslieferungsstau in den ersten Tagen ist leider ganz normal, sagt der Humedica-Koordinator, der schon viele Katastropheneinsätze mitgemacht hat. Erst dauert es, bis die Hilfe anläuft, dann wollen alle auf einmal ins Land. Die Enttäuschung hält sich bei ihm in Grenzen.
Ich denke, das muss man einfach professionell sehen und auch anpacken, weil das passiert einfach immer wieder. Aber wir haben das oft genug gemacht, dass wir wissen, es kann einfach immer wieder was dazwischen kommen. Es wird noch nicht das Letzte sein, wo dazwischen kommt.
Aus Haiti berichtete unser Korrespondent Rupert Waldmüller, der einige Tage brauchte, um in die Krisenregion zu gelangen. Die Spendengala gestern Abend im Fernsehen brachte rund 18 Millionen Euro für Haiti zusammen. Auch die Bundesregierung stockte ihre Hilfe noch einmal auf. Aus Berlin berichtet Stefan Überbach.
Von einer unglaublichen Tragödie, die mit Worten gar nicht zu beschreiben ist, spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel. Angesichts der verheerenden Zerstörungen in Haiti stockt Deutschland seine finanzielle Unterstützung auf. Das Entwicklungsministerium will dem Welternährungsprogramm weitere 2,5 Millionen Euro überweisen. Zusätzliche Mittel fließen über die Europäische Union, die insgesamt 330 Millionen bereitstellt für humanitäre Soforthilfe, aber auch für den langfristigen Wiederaufbau des verwüsteten Karibikstaates. Angela Merkel.
Wir müssen jetzt ja aufpassen, dass nicht eines Tages das Elend wieder aus den Schlagzeilen verschwindet und der Wiederaufbau in Haiti trotzdem noch nicht geschafft ist, dass auf die lange Frist wir uns für Haiti verantwortlich fühlen werden, uns um den Wiederaufbau kümmern werden, das tun werden, was notwendig ist. Das heißt also, jetzt geht es erst einmal um Sofortmaßnahmen und da glaube ich, können wir helfen mit Trinkwasseraufbereitung und mit medizinischer Hilfe sehr stark auch vor Ort.
Schon kurz nach dem Erdbeben hatte die Bundesregierung einen Krisenstab eingerichtet. Die Experten informieren sich ständig über den Fortschritt der Hilfsarbeiten, versuchen aber auch, das Schicksal der Deutschen im Katastrophengebiet zu klären.
Wir kümmern uns natürlich auch um die deutschen Staatsbürger. Ein bestätigtes Todesopfer haben wir. Wir haben noch 11 Vermisste und können dort auch nicht ausschließen, dass es doch noch mehr Tote gibt.
Die Bundeskanzlerin lobte den großen Einsatz der deutschen Hilfsorganisationen. Das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, die vielen Ehrenamtlichen, sie alle, so Angela Merkel, würden mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass möglichst vielen Menschen geholfen werden kann. Um den Verbänden die dafür nötigen finanziellen Mittel zu verschaffen, will die Bundesregierung den Bürgern das Spenden erleichtern. Wer einer anerkannten Organisation Geld zukommen lassen möchte, kann diesen Betrag künftig einfacher als bisher von der Steuer absetzen. Als Spendennachweis soll der Einzahlungsbeleg oder ein Kontoauszug genügen, unabhängig vom Spendenbetrag.
jeder ein Stromproduzent. Mit hohen Subventionen für die Solarbranche wurde in den vergangenen Jahren viel Geld verdient. Wer sein Dach mit Photovoltaikzellen versah und den produzierten Strom ins Netz einspeiste, der konnte nicht nur ein gutes Gewissen pflegen, sondern auch ein ordentliches Plus machen. Damit ist nun Schluss. Aus Berlin, Bettina Altenkamp.
Solarstrom boomt in Deutschland dank der Milliardenförderung der vergangenen Jahre. Und diese Förderung soll nun, stärker als ohnehin im Erneuerbaren Energiengesetz vorgesehen, zurückgefahren werden. Pro Jahr 1 Milliarde Euro weniger an staatlichen Subventionen. Nach Ansicht von Umweltminister Röttgen gibt es im Bereich der Photovoltaik eine Überförderung, die von allen Stromkunden bezahlt, aber nicht mehr länger akzeptiert wird. Pauschal soll die Vergütung, also das, was Betreiber pro Kilowattstunde Solarstrom erhalten, um zusätzliche 15% verringert werden. Ausnahmen gibt es aber auch. Wer sich privat ein Solarmodul aufs Dach gesetzt hat und den Strom für den Eigenverbrauch produziert, soll künftig statt 3,5 5 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Bei Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen wird dagegen noch stärker gekürzt, um zusätzliche 10%. Denn hier gibt es nach Meinung des Ministers einen Nutzungskonflikt. Wertvolle Ackerflächen sollten der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung dienen. Für Röttgen sind die angekündigten Kürzungen keine Kürzungen im klassischen Sinne, sondern vielmehr Ausdruck des Erfolgs für die Photovoltaik in Deutschland. Bis 2020 soll der Anteil des Solarstroms von aktuell 1% auf 5% der Gesamtversorgung steigen.
Jahrelang galt, wer jung ist und neu im Beruf, der hat kürzere Kündigungsfristen. Doch die deutschen Kündigungsregeln verstoßen gegen das EU-Recht. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes von gestern schlägt nun hohe Wellen. Denn jetzt ist in Deutschland der Gesetzgeber gefragt. Und das schnell. Claudia Venor.
Auf das Urteil, das eine 28-jährige Essenerin erstritt, können sich alle Arbeitnehmer berufen, deren Kündigungsschutzklagen vor Gericht verhandelt werden. Denn die Luxemburger Richter ließen keinen Zweifel daran, dass die deutschen Regelungen rechtswidrig und von sofort an umzusetzen sind.
Es obliegt dem nationalen Gericht, in einem Rechtsstreit zwischen Privaten die Beachtung des Verbots der Diskriminierung wegen des Alters sicherzustellen, indem es erforderlichenfalls entgegenstehende Vorschriften des innerstaatlichen Rechts unangewendet lässt.
Das heißt, dass der Passus im bürgerlichen Gesetzbuch, der im Fall einer Kündigung die Beschäftigungszeiten vor dem 25. Geburtstag außer Acht lässt, geändert werden muss. Die Koalition kündigte eine Überprüfung an. Die CDU will Konflikte mit EU-Diskriminierungsverboten entschärfen. Die FDP moniert, unanwendbare Vorschriften im Gesetz seien nicht hinnehmbar und die SPD hält Nachbesserungen für längst überfällig. Michael Puruka, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein, kritisiert.
Ohnehin zeigt ja dieses Urteil, dass der nationale Gesetzgeber seine Hausaufgaben nicht gemacht hat im Laufe der Jahre. Er muss im Grunde genommen das ganze deutsche Arbeitsrecht daraufhin überprüfen, ob er nicht auch sonst auf Regelungen trifft, die zu Unrecht an das Lebensalter eines Arbeitnehmers anknüpfen.
Kommt Deutschland der Umsetzung des Urteils nicht nach, könnte die EU-Kommission sogar ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.
Mobbing am Arbeitsplatz oder rechtmäßige Kündigung wegen Verharmlosung des Holocaust? Das Landesarbeitsgericht in Nürnberg verhandelte heute den Fall einer ehemaligen Managerin des Siemens-Konzerns. Die afghanischstämmige Angestellte verlangte eine der höchsten Schadenersatzsummen, die jemals in Deutschland eingeklagt wurden. Details des Verfahrens von Nora Kaltenbeck.
Sedika Weingartner ist eine zierliche Frau, doch über ihren Leidensweg der letzten Jahre spricht sie mit fester Stimme.
Ich bin mehrfach am Arbeitsplatz zusammengebrochen, weil Hämoglobinwert war so niedrig, dass das Gehirn mit Sauerstoff nicht versorgt werden könnte. Kurz vor Tod war ich natürlich. Ich habe den Punkt überstanden und wahrscheinlich bin ich dann überlebensfähiger geworden.
Zusammenbrüche und Schmerzen seien Folge des jahrelangen Mobbings an ihrem Arbeitsplatz bei Siemens in Nürnberg, so die 45-Jährige. Als Einkaufsmanagerin hat die gebürtige Afghanin gearbeitet und war gut in ihrer Arbeit, sagt sie. Aber bald habe die Diskriminierung begonnen. Als Dreck und Ausländerin sei sie beschimpft worden. Aber meistens sei das Mobbing weniger offensichtlich gewesen.
Sie merken einmal, dass ihnen Arbeitsmittel abgezogen wird, dass sie keinen Computer haben. Sie merken, dass sie einen kaputten Stuhl haben und sitzen sich hier seit Monaten und sie beantragen und wird ihnen das nicht zur Verfügung gestellt. Oder sie sehen, dass die Schulungen natürlich gesperrt werden. Sie sehen, dass sie von Besprechungen ausgeladen werden.
Nach der Geburt ihres letzten Kindes sei ihr nahegelegt worden, den Konzern zu verlassen. Sie blieb und sei benachteiligt worden, habe weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Als Frau und Ausländerin sei sie diskriminiert worden. Deshalb will sie von Siemens Schmerzensgeld und Schadenersatz, rund 2 Millionen Euro. Immer mehr Mobbingprozesse werden in den letzten Jahren verhandelt, so das Arbeitsgericht Nürnberg. Die Summe im Fall Weingärtner sei aber außergewöhnlich. Weingärtners Anwalt Frank Janssen.
Und bei der Frage des Schadensersatzes geht es eben um die Frage, wie bewertet man die Diskriminierung? Und die EU-Vorgabe ist, dass es abschreckend hoch sein soll. Bei den Umsätzen, die nun auch viele Milliarden Unternehmen haben, es ist so, je kleiner die Summe ist, umso weniger wird irgendjemand das davon abhalten, sich Menschen oder einer Mann, Frau gegenüber so zu verhalten.
Bei Siemens heißt es, die Vorwürfe seien geprüft, zahlreiche Gespräche mit Sidika Weingärtner geführt worden. Die Prüfung habe die Vorwürfe aber nicht bestätigt. Vor Gericht ging es heute allerdings noch gar nicht um die Mobbingvorwürfe. Dort war zunächst die Kündigung von Sidika Weingärtner Thema. Letztes Jahr hat Siemens der Managerin gekündigt, nachdem sie sich in zahlreichen E-Mails mit drastischen Worten über ihre Behandlung beschwert hatte, so der Pressereferent des Nürnberger Arbeitsgerichts Klaus-Peter Nöth.
Die Klägerin hat sich offensichtlich auch in einem Schreiben, in einem E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden gewendet. Dort hat sie sinngemäß sich geäußert, dass kein Jude in diesem Land jemals solche seelischen Qualen erleiden musste wie ich.
Die Äußerungen seien starker Tobak gewesen, sagt Sidika Weingärtner. Ob die Kündigung rechtens war und ob die Ex-Siemens-Managerin unter Mobbing zu leiden hatte, wird am 17. März weiter verhandelt. Allerdings haben beide Seiten signalisiert, dass sie bis dahin versuchen wollen, sich außergerichtlich zu einigen.
Großalarm heute am Münchner Flughafen, weil ein Sprengstoffdetektor anschlug, kam es am Nachmittag zu einem großen Durcheinander und vielen Verspätungen. Nach einem Mann wird noch immer gefahndet. Erste Details von Oliver Bendixen.
Nach wie vor dauert die Suche nach einem Passagier und nach einem verdächtigen Laptop an. Begonnen hatte alles gegen 15.45 Uhr, als der Mann, vermutlich ein Deutscher, an der Sicherheitsschleuse des Terminals 2 kontrolliert werden sollte, an dem alle Flüge der Lufthansa und der Star Alliance abgefertigt werden. Dabei löste sich bei der Durchleuchtung seines Minicomputers ein automatisierter Sprengstoffalarm aus, was nach Expertenansicht allerdings nicht selten vorkommt. Um sicherzugehen, dass sich tatsächlich kein Sprengstoff in dem verdächtigen Gerät befindet, wollten die Sicherheitsangestellten den Apparat nun mit einem Spezialprogramm noch einmal durch den Scanner laufen lassen. Das allerdings dauerte dem Passagier zu lange. Ohne zu zögern packte er seinen Laptop und verschwand in der Menge der etwa 5.000 bis 6.000 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Sicherheitsbereich des Terminals 2 aufhielten. Möglicherweise gelang es ihm auch gerade noch, eine zum Abflug bereitstehende Maschine zu erreichen, denn die sofort eingeleitete Suchaktion im Sicherheitsbereich blieb ohne Erfolg. Daraufhin ließen die Flughafengesellschaft und die Bundespolizei den gesamten Sicherheitsbereich räumen und sämtliche bereits überprüften Passagiere mussten noch einmal durch die Kontrolle. Erwartungsgemäß führte dies dazu, dass es zu gewaltigen Verspätungen im Flugverkehr kommt, die vermutlich bis in die späten Abendstunden andauern werden. Überprüft werden jetzt am Zielort auch alle Passagiere jener Maschinen, die zwischen dem Vorfall und zwischen der Einstellung des Flugbetriebs vom Terminal 2 abfliegen konnten. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll es sich dabei um etwa 10 Flüge handeln, die allerdings zum Teil noch nicht einmal in ihren Bestimmungsorten eingetroffen sind. Sollte sich der Gesuchte auch dort nicht an Bord einer dieser Maschinen befinden, dürfte es ziemlich schwierig werden, den Mann zu finden und ihn für die gewaltigen Kosten des Einsatzes und der ausgefallenen Flüge zur Kasse zu bitten.
Bei einem schweren Zugunglück südlich von Braunschweig wurden am Vormittag 16 Menschen teilweise schwer verletzt. Ein Regionalzug und ein LKW waren zusammengestoßen. Schuld an dem Unglück war offenbar der Fahrer des Lastwagens. Aus Braunschweig, Florian Kneifel.
Ein LKW zusammengeschoben auf die Größe eines Kleinwagens, 30 Tonnen Weizen auf den Schienen und im Hintergrund eine Diesellok, die im benachbarten Acker steckt. Den Einsatzkräften bot sich ein unglaubliches Bild. Verursacht hatte den Horrorunfall ein LKW-Fahrer, der mit seinem Sattelschlepper auf einem Bahnübergang links auf die Schienen bog und dann 100 Meter direkt auf den Gleisen entlang fuhr. Er wollte den für LKW eigentlich unpassierbaren Hintereingang der Mühle ansteuern. Dabei fuhr er sich fest. Er stieg aus, um Hilfe zu holen. In diesem Moment krachte die Regionalbahn aus Salzgitter in das LKW-Heck. Wie durch ein Wunder wurden nur 16 Menschen verletzt. 3 davon mussten mit schwereren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rest kam mit dem Schrecken davon. Darunter auch diese 39-Jährige, die sich im Zug befand.
Es war schrecklich. In dem Moment habe ich nur Krach gehört, habe in meinen Kopf gestoßen. Ich habe nur gehofft, dass der Zug stehen bleibt und ich habe mich festgehalten. Habe ich nur gedacht, oh Gott, mein Körperteil soll zusammenbleiben. und als es gestoppt hat, habe ich hin und her geguckt, ob es Verletzte gibt und dann haben wir versucht, da rauszukommen, weil es ein Rauch war.
Rauch war da, gebrannt hatte es nicht. Wie durch ein Wunder blieb auch der Lokführer unverletzt. Er rannte kurz vor dem Aufprall in das Heck des Triebwagens und entging so nach Feuerwehrangaben dem sicheren Tod. Was den Lkw-Fahrer dazu bewogen hatte, auf den Schienen zu fahren, ist bislang noch unklar. Alkoholisiert war der Mann jedenfalls nicht. Die Zugstrecke bleibt aller Voraussicht nach noch bis in die Nacht hinein gesperrt.
Nach wie vor weiß die Polizei nicht, wo die beiden Ausbrecher stecken, die gestern aus der JVA Münster geflohen waren. Nordrhein-Westfalens Justizministerin Müller-Piepenkötter hat derweil die Leiter der Haftanstalten im Land zu einem Sondertreffen versammelt. Denn die Sicherheitssysteme sollen nun umfassend überprüft werden. Aus Düsseldorf Klaus Schäffer.
Die 36 Haftanstalten in Nordrhein-Westfalen sollen auf mögliche Sicherheitslücken untersucht werden. Das sagte Landesjustizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter nach dem Treffen mit allen Anstaltsleitern. Aktueller Anlass für die Besprechung war der Ausbruch zweier Häftlinge gestern aus der JVA in Münster. Die beiden waren durch ein Toilettenoberlicht geklettert und übers Dach der Anstalt geflüchtet. In allen Anstalten sollen jetzt bauliche Gegebenheiten und organisatorische Abläufe überprüft werden, so das Ministerium. Über die Ergebnisse sollten die Gefängnisse sich regelmäßig austauschen. Von den beiden Ausbrechern fehlt nach wie vor jede Spur. In Ermittlerkreisen heißt es, man vermute, die beiden hätten sich direkt ins Ausland abgesetzt.
Ein schwer bewaffneter Mann hat im amerikanischen Bundesstaat Virginia offenbar 8 Menschen erschossen. Die Polizei hatte mehrere Stunden nach dem Mann gefahndet. Wahrscheinlich war ein Familiendrama Hintergrund dieser Tragödie. Aus Washington, Anna Engelke.
Die ganze Nacht über hatte die Polizei ein Waldstück in Virginia nach dem mutmaßlichen Schützen abgesucht. Am Morgen stellte er sich dann freiwillig. Der 39-jährige Christopher Spite näherte sich mit erhobenen Händen einem Beamten und ließ sich festnehmen. Zurzeit wird er vernommen. Dem Familienvater wird vorgeworfen, gestern 8 Menschen erschossen zu haben. Die Polizei war auf die Tat aufmerksam geworden, weil sie eines der Opfer noch lebend am Rande einer Straße gefunden hatte. Der schwerverletzte junge Mann starb später auf dem Weg ins Krankenhaus. Auf einem Grundstück in der Nähe entdeckten Beamte 7 weitere Leichen, darunter die Ehefrau und einen Sohn des mutmaßlichen Schützen. Ein Sprecher des Landkreises Appomattox in Virginia ging von einem Familiendrama aus. Bisher habe es über den mutmaßlichen Täter keine Beschwerden gegeben, er sei als guter Bürger bekannt. Der Governor von Virginia sprach von einem entsetzlichen Verbrechen. Während seiner 12 Stunden dauernden Flucht hatte Christopher Spite die Bewohner der ländlichen und bewaldeten Gegend um Appomattox herum in große Angst versetzt. Nach Waffenfunden in seinem Haus geht die Polizei davon aus, dass er sich mit Waffen gut auskennt und im Umgang mit ihnen geübt ist. So gelang es ihm gestern, durch gezielte Schüsse einen Polizeihubschrauber zum Landen zu zwingen. Daraufhin schlossen die Behörden 4 Schulen in der näheren Umgebung und forderten die Bürger auf, in ihren Häusern zu bleiben.
Und am Ende unserer Sendung kommen wir zum Sport und zu den deutschen Handballern. Nach der Auftaktniederlage bei der Europameisterschaft in Österreich gestern gegen Polen spielt die DHB-Auswahl im 2. Vorrundenspiel derzeit gegen Slowenien. Spielstand kurz vor Ende der ersten Halbzeit 13:7 für Slowenien. Das sieht auch nicht sehr gut aus zurzeit. Zu Ende gegangen ist derweil die Nationalmannschaftskarriere von Thorsten Frings. Der Profi von Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird nicht mehr für die DFB-Auswahl spielen. Das hat Bundestrainer Joachim Löw dem 33-jährigen Frings in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Offenbar traut Löw Frings nicht mehr zu, bei der WM im Sommer in Südafrika starke Leistungen abzuliefern. Erfolg und damit den Klassenerhalt fordert Hannover 96 von seinem neuen Trainer Mirko Slomka. Der 42-Jährige ist Nachfolger des beurlaubten Andreas Bergmann und wurde heute beim Drittletzten der Bundesliga offiziell vorgestellt.
Er wohnt in Hannover, er war schon Jugend- und Assistenztrainer in Hannover und nun ist Mirko Slomka der Chef in Hannover, in seiner Stadt.
Deswegen gibt es für mich natürlich auch eine besondere Verbundenheit, nicht nur zu dem Verein, sondern insgesamt auch zu der Stadt. Ich lebe hier. Deswegen kann ich, glaube ich, auch durchaus sagen und behaupten, dass mein Herz natürlich auch an dieser Stadt hängt.
Slomka kommt aus Hannover und bei den Fans gut an. Ein ganz wichtiger Grund bei der Trainersuche. Einer, der für den 42-Jährigen gesprochen hat. Sein Vertrag läuft bis 2011. und seine Aufgabe ist klar definiert, der Klassenerhalt soll am Ende dabei rauskommen. Und auf dem Weg dorthin muss Mirko Slomka eine völlig verunsicherte Mannschaft wieder aufrichten. Nach dem Tod von Toyota Enke sind die 96er in der Tabelle bis auf den 16. Platz durchgereicht worden. Eine positive Grundstimmung wolle er schaffen, sagte der neue 96-Coach. Dabei helfen sollen zwei neue Co-Trainer, die er aus seiner Zeit bei Schalke 04 kennt. Neue Spieler soll es erstmal nicht geben.
Michael Augustin über die Trainervorstellung von Mirko Slomka bei Hannover 96. Erstmals auf der Trainerbank sitzt Slomka dann am kommenden Sonnabend beim Auswärtsspiel in Mainz. Und mit diesen Informationen endet das Echo des Tages vom Mittwoch. Sie können die Sendung wie immer im Internet herunterladen unter wdr5.de oder ndrinfo.de. Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Gerd Wolf.